Familie Jung hat sich für die Segnung von Lottern einen Vers ausgesucht, der im Buch Zephania steht. In Kapitel 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er freut sich über dich voller Begeisterung. Er schweigt in seiner Liebe und jubelt über dich voller Wonne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Bibelvers hört. Für mich ist es einer der Bibelverse, wo man gar nicht so richtig weiß, wo fange ich da jetzt an? Was ziehe ich da jetzt raus? Worauf gehe ich da jetzt ein? Er ist so voll von guten Zusagen, dass man schon fast ein bisschen überwältigt davon ist. Es ist ein bisschen so, als würde man einen riesigen Geschenkkorb geschenkt bekommen, der randvoll mit deinen Lieblingssachen ist. Man schaut hinein und denkt so, wo fange ich an? Was nehme ich als erstes? Ich weiß auf jeden Fall, wo ich aufhöre, nämlich dann, wenn der Korb leer ist, weil da so viel Gutes ist. Aber womit starte ich? Was ziehe ich mir raus? Als ich als Jugendlicher auf dem EC-Camp war, da gab es eine sogenannte Camp-Wette. Da dürften die Teilnehmer die Mitarbeiter herausfordern und sagen, wir wetten, dass ihr es nicht schafft. Und wenn die Mitarbeiter es nicht geschafft haben bis zum Ende des Camps, hatten sie einen Wunsch frei. Und es gab einmal den Wunsch, dass sie einen Mitarbeiter sein Gewicht in Süßigkeiten aufgewogen werden musste. Natürlich hatten sie dann den Schwersten genommen. Ich sage jetzt nicht, wer es war, manche kennen den. Und das war genial. Du saßt da in diesem Zelt und es sind so 400 Leute und es kommt immer noch mehr drauf und noch mehr. Die waren bei der Metro, haben die leer gekauft. Gummibärchen, Schokolade, Chips, wobei die wiegen nicht so viel. Schokolade, Gummibärchen. Alles drauf und du wusstest ganz genau, da ist für jeden was dabei. Jeder in diesem Riesenzelt von diesen Menschen bekommt etwas von diesen Süßigkeiten ab. Ein riesiger Haufen Süßigkeiten. Und genauso ist dieser Vers auch mit dem positiven Effekt, dass man danach keine Bauchschmerzen bekommt. Und ich würde gerne mit euch heute Morgen diesen Geschenkkorb einmal etwas auspacken. Und ich finde es deswegen so gut, ich habe auch einen kleinen Geschenkkorb dabei, der ist für euch, also vor allem für deine Geschwister, Lotta, für dich wahrscheinlich noch nicht, mit ein paar Süßigkeiten. Das ist nicht so viel wie damals beim Camp, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht so gut. Und ich finde, dieses Bild passt so gut, weil in so einem Geschenkkorb auch für jeden Geschmack was anderes dabei ist. Meine Frau ist aus der Schweiz, von dem her gibt es bei uns immer gute Schokolade zu Hause. Ich bin nicht so Schokolade-Fan, aber ich liebe Gummibärchen. Also Gummibärchen kannst du mir geben, was du willst, außer Lakritze. Lakritze, ich verstehe nicht, dass es Menschen gibt, die tatsächlich Lakritze essen. Ich glaube eigentlich insgeheim, sie finden es auch eklig, aber sie machen es halt, um andere zu ärgern. Weil das kann nicht schmecken. Ist so, oder? Ja, danke. Reicht mir. Die Zustimmung gilt für alle. Aber genauso wie mit diesen Süßigkeiten, ist es auch mit diesem Vers. Vielleicht ist heute für dich nicht alles drin. Vielleicht musst du nicht den ganzen Vers für dich nehmen, aber vielleicht eine Kleinigkeit, weil du merkst, das ist genau mein Geschmack. Das ist genau mein Bedürfnis. Das ist genau meine Sehnsucht, die ich in meinem Leben habe. Und die ist heute für mich. Das erste wären sozusagen die Kaugummis, das, was man immer dabei hat. Gott ist nicht fern, er ist in deiner Mitte. Der Vers beginnt mit den Worten, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Das klingt zunächst eigentlich ziemlich simpel, aber wenn man genauer darüber nachdenkt, steckt da eine ungeheure Kraft drin. Denn viele Menschen haben die Vorstellung, dass Gott irgendwie weit weg ist. Dass Gott irgendwo im Himmel ist, außerhalb unseres Alltags. Vielleicht ist er in irgendwie großen Kirchen oder in irgendwelchen Klöstern, wo ganz heilige und fromme Menschen leben. Vielleicht ist er bei denen, die ihr Leben so richtig gut im Griff haben, aber nicht bei mir. Nicht bei mir, weil ich bin ja irgendwie nicht so gut. Ich bin nicht so fromm, ich bin nicht so heilig in meinem Leben, ist viel daneben gegangen. Ich habe sogar vielleicht manchmal Momente des Zweifels. Manchmal lehne ich mich sogar gegen Gott auf und ich möchte eigentlich weg von ihm laufen, weil ich es gar nicht so richtig verstehe, was dieses ganze Konzept mit Kirche und mit Gott überhaupt auf sich hat. Also wenn er irgendwo ist, dann woanders, aber nicht bei mir. Und Gott wartet dann irgendwie darauf, dass ich halt umkehre und dass ich dann wieder zu ihm komme durch irgendwelche frommen geistlichen Rituale, durch Dinge, die man halt irgendwie so tut oder durch ein besseres Leben. Aber dieser Gott sagt hier etwas komplett anderes. Dieser Gott sagt, ich bin in deiner Mitte, Punkt. Und das, dieser Vers beginnt mit genau diesen Worten, das Fundament, auf dem alles steht. Gott ist bei dir. Auch wenn du wegläufst, Gott geht dir nach. Er drückt sich dir nicht auf, er ist nicht so penetrant, aber er ist da. Du musst nicht erst tun, du musst nicht erst den Weg laufen, um wieder zurückzukommen, sondern er ist bei dir. Gott ist mitten in deinem Leben gegenwärtig. Er ist da, wenn in der Familie mal nicht alles rund läuft. Er ist auch da, wenn wir nachts wach liegen und nicht mehr wissen, wie es eigentlich weitergehen soll. Er ist da, wenn wir Entscheidungen treffen müssen und wenn es schwierige Entscheidungen sind. Er ist da, wenn wir kämpfen, zweifeln oder verzweifeln. Deshalb beginnt dieser Vers und dieser Segensvers, und das ist so wichtig, nicht mit der Forderung, sei mir nah, tu etwas, um mir nahe zu kommen, sondern mit dem Zuspruch Gottes an Lottas Leben und an das Leben von uns allen. Ich bin da, mitten in deinem Leben. Und das Zweite ist so ein bisschen die scharfe Schokolade, wo man was anderes bekommt, als man eigentlich erwartet. Denn da heißt es, er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Er ist ein starker Held, der Rettung bringt. Und dieses Wort des Helden haben wir ganz oft, und das Verständnis im Alten Testament war ein siegreicher Krieger. Die Menschen hatten damals ein bestimmtes Bild, was auch dann später der Messias hätte sein sollen. Einer, der rettet, einer, der uns aus der Unterdrückung und der Sklaverei befreit. Und bei Zephania damals von den Assyrern, die enormen Druck ausgeübt haben auf das Land. Und dann kommt dieser Retter und er löst sie später dann von den Römern. Aber Gott ist so ganz anders. Das Bild von einem Retter, von einem Helden, so wie wir es in Christus später sehen, ist ein ganz anderes. Kein Gott, der Probleme einfach sofort löst und zack sind sie weg. Kein Gott, der irgendwie kommt und dann ist da Krankheit und da ist Leid und wird alles unterbunden, wird ausgemerzt, hat nichts mehr mit unserer Realität zu tun. Kein Gott, der uns einfach kommt wie ein Retter und alle Probleme und Sorgen, Nöte, Schwierigkeiten, die uns umgeben, beseitigt. Gottes Stärke zeigt sich oftmals ganz anders, als wir erwarten. Seine Rettung beginnt viel tiefer in unserem Leben. Nicht immer dadurch, dass sich die Umstände verändern, sondern dadurch, dass er uns durchträgt durch die Umstände, dass er bei uns ist, dass er an unserer Seite ist, wenn alles um uns herum schwierig wird. Er gibt Kraft für den nächsten Schritt, obwohl wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo wir am Ende irgendwann mal ankommen werden. Er schenkt Hoffnung, wenn alles dunkler scheint, und am deutlichsten zeigt sich es in Christus, der all das, was wir in uns tief drinnen sehnen, für uns gebracht hat. Vergebung, Gnade, Annahme, Liebe. Er rettet durch Hingabe, nicht durch Macht. Er rettet durch Liebe. Und darin liegt eine Stärke, die unsere Vorstellung oft übersteigt. Er ist ein starker Held, aber ein anderer Held, als wir es erwarten. Wie die Schokolade, wenn man reinbeißt, plötzlich wird irgendwas scharf. Es ist nicht das, womit man gerechnet hat, aber vielleicht genau das, was das extra Feuer entfachen kann. Das nächste in unserem Geschenkkorb sind Lachgummis. Gott freut sich über dich. Und da kommt eine Aussage in diesem Vers, die finde ich sehr bewegend. Er freut sich über dich voller Begeisterung. Ich habe oft Menschen, Christen erlebt, die tief in ihrem Herzen das Gefühl haben, Gott liebt mich zwar, ja, das habe ich gehört und das ist irgendwie in meinem Kopf, aber eher so aus Pflichtgefühl. Als wäre Gottes Liebe für dich so etwas wie irgendwie eine göttliche Verpflichtung. Er ist halt Gott, er kann ja nicht anders, er muss es ja. Also klar hat er mich auch irgendwie lieb. Aber das steht hier nicht. Hier steht nicht, dass Gott uns gerade noch so akzeptiert. Hier steht auch nicht, dass Gott uns widerwillig erträgt. Hier steht nicht einmal, dass Gott uns halt liebt. Hier steht, dass sich Gott über uns freut. Gott schaut dich an, Gott schaut uns an und empfindet Freude. Auch hier wieder, egal was er da sieht. Nicht nur das eine, darüber freue ich mich, sondern Gottes Blick an uns ist ein freudiger Blick. Er jubelt, er freut sich. Und natürlich kennt Gott unsere Fehler. Und natürlich kennt er unsere Schwächen. Sogar viel, viel besser als wir alle. Und er kennt die Dinge, die wir am liebsten verstecken würden. Und trotzdem freut er sich über dich. Das nächste ist Trockenobst. Das Geheimnis des Schweigen Gottes. Und das ist ein Satz, der ist irgendwie rätselhaft, so wie Trockenobst. Man weiß gar nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Irgendwie wie Kaugummi, irgendwie süß und halt gesund. Und dieser Satz heißt, er schweigt in seiner Liebe. Auch hier, vielleicht ist für dich Trockenobst gerade der Moment, wo du erlebst, wo du in einer Zeit bist, wo du dir wünschen würdest, dass Gott mal wieder redet. Dass Gott mal wieder spricht. Wo du dir Fragen stellst, Gott, was ist das gerade hier? Warum passiert mir das gerade? Warum greifst du gerade nicht ein? Warum redest du nicht zu mir? Warum bleibst du, Gott, so still? Und manchmal bleibt diese Stille tatsächlich. Aber dieser Vers sagt uns etwas Wichtiges, was in dieser Stille passiert. Denn nicht jedes Schweigen Gottes bedeutet, dass Gott abwesend ist. Manchmal schweigt Gott aus Liebe, weil es gerade gut ist für dich, dass du nichts hörst. So wie Eltern, die ihre Kinder anschauen. Vielleicht kennt ihr das, die ersten Nächte zu Hause, wenn du mit deinem Kind das irgendwie vom Krankenhaus plötzlich mit nach Hause nehmen darfst und du legst es in dein Bett und es schläft ein und du schaust dieses Kind einfach nur an, stundenlang, und du empfindest so viel Liebe für einen Menschen, den du eigentlich noch gar nicht kennst, und du sagst kein einziges Wort. Es ist absolute Stille und es ist die größte Liebe, die man spüren kann. Die Liebe wird nicht klein dadurch, dass man schweigt. Vielleicht wird sie manchmal noch viel größer, weil Worte gerade nicht relevant werden für das, was eigentlich hier gerade passiert. Und vielleicht erlebst du gerade so eine Zeit, wo es Gott schweigt und wo er ruhig ist. Dann sagt dir dieser Vers, es muss nicht sein, dass es eine Stille ist oder ein Schweigen, wo Gott sich abwendet, sondern vielleicht schaut er dich gerade mit diesem elterlichen Blick, der voll ist an Liebe, an. Und dann am Ende kommt der große Partymix, die Überraschungsbombe. Gott jubelt über dich. Er jubelt über dich voller Wonne. Hier dreht Gott das System ein bisschen um. In unserem Lobpreis und in unseren Gottesdiensten ist es immer so ein, wir jubeln über Gott, wir freuen uns und wir bewegen uns und wir singen Lieder und da kommt Musik und ich weiß, wir sind trotzdem noch deutsch, also ist auch ein bisschen verhalten, aber trotzdem in uns ist da ganz viel, also schon wenn wir aufstehen, ist da ganz viel Jubel. Und das Tolle ist, es ist andersrum genauso. Es ist nicht nur so, dass wir irgendwie diesen Jubel Gott entgegenbringen, sondern dass auch Gott sich freut über jeden Menschen. Wir denken da an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der weg ist, der verloren ist und er kommt zurück und was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen, er nimmt ihn in den Arm, er gibt ihm wieder die Ehre und er sagt, und jetzt lasst uns ein Fest feiern. Gott freut sich über die Menschen, über das eine verlorene Schaf, über den verlorenen Sohn und er feiert, weil er uns darin liebt. Er freut sich an uns. Daher glaube ich auch, Jubel, Freude und Feiern sind zutiefst biblisch und dürfen wir vielleicht auch in unserer Kultur wieder ganz neu entdecken. Daher vielleicht die zentrale Frage der Predigt. Glauben wir das? Diese Zusagen Gottes über uns. Glauben wir, dass er uns liebt, auch wenn es stille ist? Glauben wir, dass er in unserer Mitte ist? Glauben wir, dass er sich an uns freut und über uns jubelt? Nicht über die perfekte Version von uns, nicht über die Version, die wir irgendwann mal werden könnten, sondern über dich heute, wie du hier bist. Und man könnte sich fragen, wenn es für mich gilt, dann gilt es ja für alle Menschen, die anderen auch. Und wie kann das gehen, dass da so viel Positives und so viel Freude ist, wenn ich eine Welt sehe, in der eigentlich die Menschen es von grundsätzlich ziemlich verbocken, wenn wir ehrlich sind. Und so viele Dinge nicht hinkriegen, wo Leid und Krieg herrscht und wo Gewalt da ist. Wie kann Gott sich darin freuen? Wie kann es sein, dass Gott diese Zusage über Menschen ausspricht? wobei sie zu solchen schrecklichen Dingen in der Lage sind. Und das ist noch ein anderer Aspekt und den möchte ich am Ende noch anschauen. Dieser Vers ist nämlich nicht eingebettet in eine rosige Erzählung, sondern ist wirklich der einzige Vers aus dem Buch Zephania, den man für eine Kindersegnung nutzen könnte. Das ganze Buch hat 3 Kapitel und der Rest hört sich eher an wie aus Kapitel 1. Ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihre Eingeweide wie Kot. Das ist Zephania. Das passt nicht so gut in diesen Kontext. Aber Zephania ist voll davon. Denn die Zeit, in der er als Prophet im Südreich, also Juda, unterwegs war, war alles andere als eine einfache Zeit. Juda litt unter der Herrschaft der Assyrer, sie beten andere Götter an. Das Königshaus, also die wichtigste Entscheidungshoheit, war durchtrieben von Korruption, Machterhalt und Intrigen. Die Menschen beten sämtliche Götter an. Sie trieben Prostitution im Tempel, opferten überall im Land sogar Menschen. Und in dieser Zeit, in der es drunter und drüber geht, und jetzt kommt's, kommt Josia als König an die Macht. Und als Josia König wird, war er gerade einmal 8 Jahre alt. Wenn du das anschaust, eine solche zerrüttete Welt und dann ein Kind, was König wird, da denkst du dir doch noch, nur das kann nicht gut gehen. Das funktioniert einfach nicht. Wie soll es möglich sein, dass daraus was Gutes entsteht? In eine solche Welt ein Kind mit der Aufgabe, ein ganzes Volk zu regieren und obwohl alles Denkbare gegen ihn spricht, gibt es einen Menschen, der ihm zur Seite steht. Mit Wahrheit und mit Weisheit und mit einer riesigen Liebe als Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Und das ist Zephania. Zephanias Auftrag: Ich beschütze diesen jungen König. Ich werde ihn prägen und ich werde schauen, dass aus diesem Jungen ein Mann wird. Ein Mann, der genau diesen Vers, 3, Vers 17, tief in seinem Herzen spüren darf. Und was passiert? Aus dem 8-jährigen Josia wird ein 16-jähriger König, der Reformen durchführt, die so radikal sind, dass sie das Judentum bis heute noch positiv prägen. Er vernichtet sämtliche Götzendienste, er verbietet Menschenopfer, er schafft die Tempelprostitution ab, er reduziert die Gebetsstätten auf einen Tempel in Jerusalem, er wiederbelebt das Passafest, er stärkt die Politik und schafft es, sich unabhängig von Assyrien zu machen. Und er fokussiert die ganzen Irrlehren auf das geschriebene Wort und die Tora wird die oberste Richtschnur. Viele Menschen wollen keine Kinder, weil die Gesellschaft so schlimm ist. Vielleicht sollten wir es umdrehen und darüber nachdenken, dass die Gesellschaft vielleicht so ist, wie sie ist, weil wir keine Kinder mehr wollen. Oder weil sie vielleicht in alltäglichen Dingen nicht reinpassen, weil sie ausgeschlossen werden. Weil wir aufgehört haben, Verantwortung für sie zu übernehmen, so wie Zephania. Das ist nämlich beides. Auf der einen Seite, ich werde getragen. Dieser Zuspruch Gottes gilt für mein Leben. Aber auf der anderen Seite ist es nicht genug, wenn ich damit einfach für mich bleibe und sage, ach, schön, dass ich geliebt bin und schön, dass Gott in meiner Mitte ist, sondern damit einhergeht genauso der Auftrag, dass ich das an andere weitergebe. An Kinder, an Jugendlichen, an meine Nächsten. Und da ist es nicht entscheidend, welche Geschichte man hat. Zephania hatte wahrscheinlich nicht die beste Geschichte, wenn er mitten in den Trümmerwelten und so weiter gelebt hat. Der war voll an Traumatas. Und trotzdem hat er diesen Vers für sich begriffen und ihn an Josia weitergegeben. Es war sein Glaube, es war sein Vorbild, es waren seine Gebete, die es möglich gemacht haben, dass aus diesem kleinen, verletzlichen Josia so ein enorm starker König wird. Die Segnung heute richtet sich demnach auch an uns. Und diese Frage richtet sich auch an uns, so wie dieser Zuspruch. Für wen bin ich Zephania? Und ich wünsche euch und uns von ganzem Herzen, dass wir Menschen werden, die Verantwortung für andere Menschen übernehmen und für sie da sind, auch hier in der Gemeinde. Für Eltern gibt es nichts Schöneres, als genau das zu erleben, wo andere da sind, und meine Schwachheit auch ergänzen, wo meine Kinder andere Glaubensvorbilder haben an ihrer Seite, wo ich weiß, da sind Menschen, die beten für sie. Unser Mittlerer, Elia, ist so ein Handwerkertyp. Ich bin nicht so ein Handwerkertyp. Er liebt das, Dinge zu bauen und zu konstruieren. Und er wacht morgens auf und hat super viele Ideen im Kopf und weiß ganz genau, was er möchte. Er möchte ein Katapult und er möchte ein Schwert und er möchte sämtliche Dinge. Und bei uns im Kloster gibt es einen Bruder, der Bruder Schorsch. Und dieser Mann hatte wirklich kein leichtes Leben. Der wurde als Kind grün und blau geschlagen, war mit 20 ist er nach Afghanistan gekommen, innerhalb der Bruderschaft, um ein Leprakrankenhaus aufzubauen, war dort 50 Jahre, hat also sämtliche Konflikte in Afghanistan mitbekommen, hatte viele Geschichten, wo er eine Kalaschnikow ins Gesicht bekommen hat. Also ein Mann, der jetzt im hohen Alter wieder zurückgekommen ist, der voll ist an Traumata, an Schicksalsschlägen, an Gewalt, was er erlebt hat. Ein Mann, dem es wirklich keiner für böse halten würde, wenn er verbittert wird und sich irgendwie sein Leben sagt, ach, was bringt das denn noch? Und trotzdem, weil er diesen Gott so gut kennt, ist in ihm eine Stärke und eine Liebe für andere, für unseren Elia. Und die zwei stehen dann in der Schmiede und bauen irgendwelche coole Sachen, die ich niemals mit ihm bauen könnte. Wir haben zu Hause ein ganzes Waffenarsenal an Schwertern und an afghanische Technologie. Also es ist wirklich, und wenn die zwei zusammen sind, dann merkst du, das ist ein Team. Obwohl sie vom Alter und ihrer Lebensgeschichte so unterschiedlich sind. Und Elia sieht in ihm nicht seine Lebensgeschichte, sondern er sieht diese Liebe, die er für ihn hat. Ich wünsche mir so sehr, dass das mehr passiert. Dass wir diese Beziehungen, dass sich die entwickeln dürfen und dass wir die aufbauen dürfen. Weil ich glaube, sowohl ein Bruder Schorsch braucht das, als auch unser Sohn Elia braucht das. Jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder von euch hat eine eigene Biografie und eine eigene Geschichte. Und hier geht es nicht darum, wer irgendwie elender ist als der andere. Überhaupt nicht. Entscheidend ist, dass wir zum Segen werden für andere. Wenn wir die Süßigkeiten Gottes für unser Leben auspacken und nehmen und genießen, dass wir bereit sind, sie auch anderen weiterzugeben. Das wünsche ich uns und ich würde gern dafür beten. Gott, wir danken dir, dass deine Liebe und dein Wesen so voll ist an Gutem über unser Leben. Danke, dass wir diese Zusage für unser Leben in Anspruch nehmen dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist da, du liebst uns. Auch wenn wir es vielleicht gerade nicht spüren und du siehst uns darin. Und ich bitte dich, dass du uns auch die Kraft gibst und die Weisheit, wo du uns auch hinhaben möchtest, wo wir das für andere sein können. Wo wir das für Lotta sein können und die ganzen Kinder, die hier sind, für die Jugendlichen, für unsere Nachbarn. Bitte schenk uns diese Menschen auch, die wir vielleicht sogar jetzt im Kopf haben, schenk uns Begegnungen und Momente, wo wir das in den nächsten Tagen umsetzen können. Danke, dass du uns dazu hilfst und dass du uns alles gibst, was wir dazu brauchen. Amen.